Ja, und da habe ich dann eine Weile gearbeitet und habe da aber dann immer wieder gemerkt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich selbst erleben am Wochenende. Ich bin ich selbst am Wochenende und dann gehe ich montags in die Arbeit und lege so ein bisschen einen Teil meiner Persönlichkeit ab. Und das hat mich nach einer Zeit fertig gemacht. Ich habe das irgendwann, ich habe das so in Frage gestellt und habe gedacht, das fühlt sich so falsch an. Ich möchte in einem Umfeld arbeiten, wo eben nicht die Ellbogen ausgefahren werden, wo ich mich nicht beweisen muss, auch als Frau, wo ich nicht irgendwie eine Rolle einnehmen muss, damit ich ernst genommen werde. Und dann habe ich meinen Job gekündigt.
Schön, dass du mich auch diese Woche wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von WeVolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. Die heutige Folge ist auf unserer Workation im Juni auf Sardinien entstanden. Meine Kollegin Lena Sievers und ich haben uns etwas Zeit genommen, um natürlich mit Blick aufs Meer, über unser Bild von Führung zu sprechen. Wir unterhalten uns über alte Glaubenssätze und darüber, welche Qualitäten die Führungskraft der Zukunft verkörpern sollte. Unser Gespräch hatte für mich einige Gänsehautmomente, da ich vieles über Lenas persönliche Geschichte erfahren durfte und wir beide während des Gesprächs einige Erkenntnisse hatten. Vor allem im Hinblick auf weibliche Qualitäten. Aber dazu hör am besten selber. Ja, unser Workation nähert sich langsam dem Ende. Wir waren jetzt 2 Wochen hier auf Sardinien mit dem Team. Und wenn ich so auf das Meer gucke, dann habe ich das Gefühl, ich werde es vermissen. Für dich geht es ja morgen schon wieder zurück.
Ja. Ja, es ist krass, wie schnell das vergangen ist. Wie viel passiert ist und wie schnell doch die Zeit vergangen ist. Das Gefühl, wir sind gestern erst angekommen. Und ja, morgen geht's schon wieder los. Krass.
Morgen geht's für dich nach Wien. Da lebst du im Moment.
Genau.
Ja. Was denkst du, was ist das, was du mitnimmst von den 2 Wochen?
Wow. Schöne Frage. Verbundenheit in erster Linie. Also, wir haben die 2 Wochen einfach so viel gegeben. Euch in Person zu sehen, euch zu fühlen, mit euch gemeinsam Workshops zu machen. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie in die Tiefe getaucht und haben uns nochmal auf einer anderen Ebene begegnen können. Ja. Durch diese 2 Wochen einfach intensives Beisammensein, nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freunde, gemeinsam mit unseren Partnern. In der Freizeit, im Arbeitskontext, jeder für sich und irgendwie ist es so, es gab so unterschiedlichste Ebenen, die uns, glaube ich, insgesamt einfach nochmal näher zusammengebracht haben, mehr verbunden haben.
Ja, ja, mir fallen auch gerade ganz viele Momente ein, so eine Dia-Show gerade in meinem Kopf. was ich besonders spannend finde, ist, dass so als auch Systemiker so wie so ein komplexes System zu sehen. Über 2 Wochen, Konstellationen verändern sich, neue Leute kommen dazu, andere Leute gehen. Manchmal sind wir im beruflichen Kontext und arbeiten zusammen, manchmal arbeitet jeder für sich, so Coworking-mäßig, und dann ist man mit seinem Partner oder seiner Partnerin unterwegs. Und so systemisch finde ich es einfach total spannend, das zu beobachten.
Ja, es ist so permanent der Beobachter oder die Beobachterin aktiv und, ja, und sieht das Ganze und muss so leicht schmunzeln darüber, was so alles passiert und wie so die Dynamiken sind, ja, von der Metaebene aus betrachtet.
Ja, und das, was wir die letzten Jahre beobachtet haben, ist, dass Arbeitsleben und Privatleben immer mehr verschmilzt. Jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen durch Corona, dass viele im Homeoffice waren. Also ich habe ja auch 1 Jahr und 3 Monate jetzt, glaube ich, mit meiner Frau in einer Wohnung gesessen. Sie in dem einen Zimmer gearbeitet, ich im anderen. Zwischendurch haben wir uns dann getroffen und überlegt, ja, was wir zum Mittagessen. Und ich nehme das gerade wahr als noch so eine weitere Stufe. Ne? Also im selben Raum zu sein mit
meiner Frau, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen. Mhm. Und so die ganze Zeit im fliegenden Wechsel, so wieder in die Arbeit eintauchen, wieder in den Urlaub eintauchen, was Privates. Mhm. Mir ist aufgefallen, jetzt wo ich darüber spreche, dass meiner Frau mir das auch gar nicht einfach gefallen ist, weil wir auch schon immer wieder in so eine Rolle schlüpfen. Ne? Also in die Rolle des Managers, in die Rolle des Marketingmenschen, des Verkaufsmenschen. Mhm. Und dann so zu switchen, gerade ist man im Call, dann spricht man mit Kollegen und auf einmal spricht man mit seiner Frau. Ja. Das ist mir nicht leicht gefallen, war aber sehr, sehr, sehr aufschlussreich.
Ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch wahrgenommen tatsächlich in so einzelnen Momenten. Mhm. Ich glaube, auch wir zwei hatten das so ein bisschen mit dieser Rolle von du als Geschäftsführer in Anführungszeichen. Also eigentlich,
nicht nur in Anführungszeichen.
Ja, es ist so, aber ich sage es in Anführungszeichen, weil wir uns halt so auf einer Augenhöhe eigentlich begegnen. Und das verfliegt so in dem Moment, wenn man sich so nah begegnet und in so einem persönlichen Umfeld ist. Und ich meine, wir achten auch irgendwie drauf, dass es dass einfach die Hierarchien verschwimmen und das, wir uns auf Augenhöhe begegnen tatsächlich. Und gleichzeitig gibt es aber diesen Unterschied. Gleichzeitig hast du für manche Dinge einfach den Hut auf und fühlst dich in der Verantwortung und ich mich vielleicht weniger. Und das zu bemerken und zu bemerken, wann ist diese Rolle aktiv und wann ist sie angebracht oder ist sie nicht angebracht?
Ja.
Wird sie gewertschätzt? Wird sie nicht gewertschätzt? Wird sie gesehen? Wenn du zum Beispiel mehr machst, als wir machen, aber eigentlich sollst du nicht mehr machen als wir, weil wir ja alle gleich sind und uns alle gleich anbringen wollen. Das ist herausfordernd.
Ja. Und was mir immer sehr hilft, ist dieses Bild vom Mensch und der Rolle, das du ja auch gerade erwähnt hast. Also zu sagen, wir sind alle Menschen. Es gibt keine Unterschiede, es gibt Augenhöhe. Mhm. Wir alle haben Bedürfnisse, wir alle haben Rechte, wir alle begegnen uns von Mensch zu Mensch. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber Rollen und diese Rollen, die wechseln auch. Mhm. Ja, also mal bin ich in der Rolle des Kollegen in einem Workshop, wo wir Kollege zu Kollege spricht. Mhm. Und dann bin ich aber auch manchmal in der Rolle des Geschäftsführenden, der auch finanzielle Entscheidungen treffen muss, der auch eine gewisse Verantwortung trägt. Mhm. Und das auszubalancieren ist sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend.
Ja.
Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt in den 2 Wochen.
Ich glaube auch. Ja.
Was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich unser Check-in immer. Mhm. Also wir haben ja einmal am Tag mit der ganzen Gruppe, also auch mit den PartnerInnen und dann aber auch als Team, wo wir immer geguckt haben, was für Bedürfnisse sind da, was ist nicht erfüllt, was ist erfüllt. Und wo merken wir auch Spannung, im positiven wie im unangenehmen Sinn. Mhm. Und da gab es dann gestern auch noch eine Situation, an die ich mich gerade erinnere, wo ein Kollege, da verabschieden sich gerade 2, zum Strand. Könnte man fast neidisch werden. Genau, wo ein Kollege einen Ausflug gemacht hat mit seiner Freundin und entschieden hat oder gefragt hat, ob es okay ist, noch einen Tag länger zu bleiben.
Ja.
Und ich habe so gemerkt, so wie so 2 Herzen in meiner Brust lagen. Ne? Das eine Herz, das sagt, go with the flow, ne? wenn sich dahin zieht, dann mach das. Und wenn du merkst, dass dir es gerade richtig gut tut.
Ja.
Und das andere Herz, was sagt, wir sind nur 2 Wochen hier und ein Tag weniger heißt weniger schaffen.
Ja.
Und das dann anzusprechen und in Ausgleich zu bringen, fand ich sehr, sehr erkenntnisreich.
Ja, ja, und es hat einen Raum der Verletzlichkeit geöffnet, zwischen uns das ausgesprochen zu haben. Also ne, wir hatten diesen Moment, der irgendwie unangenehm eng war, wo irgendwie was im Raum stand und irgendwie war es aber auf der mentalen Ebene alles okay, weil es alles geklärt war und Bedürfnisse eben da waren, die ausgelebt werden wollten und es war alles abgesprochen und okay und doch waren Emotionen da.
Ja.
Und die Emotionen waren einfach im Raum spürbar.
Ja.
Und ich kann mich auch erinnern, dass ich das irgendwie gefühlt habe und ich dachte, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwie ist doch jetzt auch doof, das anzusprechen, weil eigentlich ist doch alles geklärt. Aber es war eben nicht gefühlt. Und es war nicht zwischen uns allen offen geklärt, vielleicht, was da noch ist, was wir noch fühlen. Und ja, das war wieder so ein Aha-Moment von, ach, Verletzlichkeit zahlt sich am Ende doch immer aus, auch wenn es manchmal unangenehm ist, Dinge anzusprechen, die einen vielleicht auch angreifbar machen oder in so eine unangenehme Situation bringen.
Das, was du gerade beschreibst, das habe ich auch wirklich ganz intensiv gemerkt, dass ich, so habe ich es glaube ich auch angesprochen, auf einer mentalen Ebene komplett okay war mit der Situation. Mhm. Ich habe so meinen Frieden damit geschlossen, ich habe das Gute darin gesehen und war wirklich okay damit. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass in mir noch was brodelt oder so ein Unmut da ist, so eine Unzufriedenheit. Mhm. Und das anzusprechen und da gehört zu werden, das hat auf jeden Fall geholfen. Mhm. Und das einfach nur für mich gedanklich zu verarbeiten, das war nicht ausreichend im Moment.
Ja.
Das finde ich auf jeden Fall schön, dass wir das gemacht haben. Mhm. Jetzt sind wir schon richtig im Thema drin. Mhm. Wir wollten ja heute über Führung sprechen. Führung auch im Sinne von nicht nur, wie führe ich als Führungskraft, sondern auch Führung untereinander. Mhm. Und so einem alten, traditionellen Bild, was man von Führung hat, und einem neuen Bild, was sich gerade entwickelt. Und wir geben dazu kommende Woche ein Webinar. Es trägt den schönen Namen Leadership Identity. Und in dem Webinar geht es ja genau darum, einmal zu erkennen, was für eine Führungskraft denke ich sein zu müssen und was für eine Führungskraft möchte ich eigentlich sein. Mhm. Und mir fallen so viele Glaubenssätze ein, ne, die ich selber mittrage, also wie eine Führungskraft zu sein haben soll. Komplizierter Satz. Ja. Und was denkst du, was sind so Sätze, die du auch mit dir mitträgst und die dir auf deinem Weg begegnet sind?
Hm. Also ich bin wirklich, ich glaube, ich habe echt eine ziemliche Veränderung durchgemacht seit meinem Studium. Ich habe ein Studium ein Master in Management gemacht. So, allein der Name lässt mich heute schmunzeln, weil es ist so, okay, du lernst Manager zu sein oder Managerin zu sein.
Ja.
Und in der Zeit habe ich einfach so ein Bild entwickelt, auch von mir selbst. Ich hatte immer diesen Wunsch, Karriere zu machen. Ich möchte es allen zeigen. Ich bin irgendwie eine zierliche Frau, die vielleicht sich irgendwie beweisen muss. Und das war immer so mein Steckenpferd. Ich war gut in der Uni und ich hatte irgendwie eine Ambition. Und ich sage, auch wenn ich das jetzt erzähle, ich ball richtig meine Fäuste und so, okay, ich werde eine Führungskraft, ich mache Karriere. Und es hatte immer so eine gewisse Härte, eine gewisse Toughheit, so ein... wenn ich erstmal alles weiß, wenn ich komplett mit mir, wenn ich so ein Selbstbewusstsein habe, wenn ich diese Aufrichtung habe und wenn ich Erfahrungen gesammelt habe und keine Fehler mehr mache, dann habe ich es geschafft, dann habe ich eine Karriere und dann werde ich Führungskraft. Und das war lange Zeit mein Bild, was ich so durch mein Studium getragen habe und danach. Genau, und das hat dann relativ kurz gehalten, bis ich gemerkt habe, wie sich in mir einfach solche Widerstände aufgebaut haben, so viel Unwohlsein in mir, so wenig Verbundenheit mit mir selbst und ich irgendwie immer wieder so einzelne Momente hatte, wo ich gemerkt habe, so, eigentlich will ich doch nur ich selbst sein und ich selbst bin eigentlich so ein sprudeliger Mensch, der sehr emotional ist, der das Herz irgendwie auf der Zunge trägt, dem Menschen am wichtigsten sind und nicht irgendwelche Zahlen und Profite und das ist alles schön, aber in erster Linie ist es mir wichtig, in Verbindung zu gehen. Mhm. Und das habe ich aber lange Zeit nur gefühlt innerlich, in Form von einem Unwohlsein in Form von Momenten, wo es dann irgendwie aus mir rausgebrochen ist und ich irgendwie weinen musste oder Migräneanfälle bekommen habe und gemerkt habe, so, irgendwas fühlt sich nicht gut an.
Ja.
Aber ich wusste nicht genau, was das ist. Es hat eine Weile gebraucht.
Klingt jetzt heute auf jeden Fall sehr reflektiert. Das heißt, was ich raushöre, ist, dass du gewisse Qualitäten hast, auch wahrscheinlich schon immer hattest. Zum Beispiel mit Menschen in Verbindung zu gehen. Mhm. Was ich ja von dir auch weiß, ist Beobachtungsgabe, also im Raum mitbekommen, wie ist die Stimmung, wie stehen die Menschen zueinander. Und das wird sprudelig und emotional bezeichnet.
Mhm.
Und dann studierst du Management und hast dieses Bild von der Führungskraft und versuchst aber Qualitäten zu erlernen und dir anzueignen, die dir eigentlich fremd sind, beziehungsweise die man zwar erlernen kann, aber die dich nicht sprudeln lassen, die dich nicht authentisch sein lassen.
Mhm.
Und versuchst diesem Bild zu entsprechen, bis du irgendwann merkst, es geht so nicht weiter.
Ja, genau so eigentlich. Ich hatte das. Also ich habe gemerkt, wenn ich möchte, kann ich mir das alles aneignen.
Ja.
Ich kann hart arbeiten, ich kann lernen, ich kann ambitioniert sein in dem, was ich tue. Und dann funktioniert das. Dann kriege ich meine guten Noten, dann kriege ich irgendwie gute Praktikumsplätze. Dann so, es funktioniert. Aber es lässt mich eben nicht sprudeln, so wie du sagst. Und es kommt nicht mit einer Leichtigkeit, sondern es kommt mit ganz harter Arbeit, die sich... Aber harte Arbeit kann auch manchmal gut sein, ne? Aber die Härte war halt spürbar.
Ja.
Ja.
Um mal da so die einzelnen Schritte in deinem Lebenslauf kurz anzusprechen. Wir haben ja die letzten Tage viel gesprochen. Ich habe auch viel Neues über dich gelernt.
Mhm.
Du hast erzählt, dass du an der Wirtschaftsuni in Wien studiert hast und dann ein Praktikum gemacht hast bei L'Oréal, was ja der Traum von ganz vielen Menschen, vor allem wahrscheinlich auch Frauen ist.
Mhm.
Und bei Mercedes ein Praktikum gemacht hast in Indonesien.
Mhm.
Und das stelle ich mir so vor, wie krass, also erst an der Wirtschaftshochschule zu studieren, dann ein Praktikum zu bekommen bei L'Oréal und ein Praktikum zu bekommen, wo du dann auch noch in Singapur, in Jakarta unterwegs bist.
Mhm.
Hört sich wie so eine Success Story an, ne? Wie so eine Erfolgsgeschichte.
Ja. Ja, damals war das für mich... das Größte. Also ich habe mich total, habe mich so gefreut, als ich damals diese Plätze bekommen habe und es waren auch schöne Zeiten, so ist es nicht. Ich habe gute Erfahrungen gesammelt, ich habe Einblicke bekommen, wie diese Welt läuft, so ein bisschen. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen und es hatte viele schöne Seiten. Ich habe auch schöne Menschen kennengelernt und schöne Erfahrungen gemacht, aber es hatte halt eben auch diese Seite von, irgendwie tut es mir nicht gut.
Ja.
Irgendwas ist da, was ich einfach nicht, was mir nicht gut tut.
Ich nehme das gerade so als so einen schleichenden Prozess wahr. Gab es denn dann nochmal einen Moment, eine Situation, ein Ereignis, was dann wirklich so eine Änderung herbeigeführt hat, weil du hast ja dann irgendwann deinen Job gekündigt.
Ja.
Hast dann entschieden, eine Ausbildung zum Coach zu machen.
Ja, ja. Genau, es war ein schleichender Prozess, es waren viele kleine, einzelne Momente, die mich so ein bisschen haben aufschauen lassen und in Frage stellen lassen. Es war tatsächlich so, diese Praktika habe ich vor meinem Masterstudium gemacht, zwischen Master und Bachelor. Und bin dann nachdem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, bin ich reisen gegangen für ein halbes Jahr nach Mittelamerika. Und da wollte ich eigentlich nur 2 Monate bleiben, so zwischen Studium und Job. Und letztendlich sind es 6 Monate gewesen. Und da gab es einen Moment zum Beispiel, wo ich irgendwie in einem wundervollen Ort in Nicaragua saß und ganz viele Menschen kennengelernt habe, die eher so künstlerisch unterwegs waren, die so sehr alternativ gelebt haben, die keine Ahnung, Zirkus gemacht haben, Yoga gemacht haben, irgendwelche Ecstatic Dance Workshops habe ich besucht. Und also einfach ganz viele Dinge, die ich vorher nicht gekannt habe aus diesem Leben.
So alternative Lebensmodelle.
Genau. Und das hat mich inspiriert. Ich habe einfach dort Seiten an mir kennengelernt. Also dieses freudvolle, spielerische, ja auch sehr, sehr, sagt man, sehr tiefe innere Dinge, die ich an mir entdeckt habe. Und ich kann mich erinnern, ich saß dann es war eine Permakulturfarm, und ich saß dort und habe irgendwie die Bäume vor mir gehabt, die Vögel, und es war einfach alles nur, ich habe mich nur wohl gefühlt. Und saß und wollte Bewerbungen schreiben und habe irgendwie ein Anschreiben versucht zu formulieren und habe versucht zu erklären, warum ich jetzt die Person bin, die sie brauchen. Und es ist nichts rausgekommen. Es ist einfach nichts rausgekommen. Ich konnte nicht. Ich habe es einfach nicht gefühlt, weil ich gemerkt habe, hey, ja, das ist ein schöner Job und die Jobbeschreibung hört sich super an und ich könnte das wohl auch. Aber es wird mich nicht erfüllen. Es würde mich nicht glücklich machen. Und da habe ich dann entschieden, ich bleibe noch ein bisschen länger und ich muss da jetzt hier irgendwie noch was herausfinden über mich. So dieser klassische Weg, ne? Auf Weltreise gegangen und nicht wiedergekommen und irgendwie auf der Suche nach sich selbst. Genau, das war so ein Moment und dann bin ich wiedergekommen nach einem halben Jahr und habe dann doch entschieden, in Wien einen Job zu starten und habe auch so ein bisschen, wollte es mir so ein bisschen selbst beweisen und wollte schauen, hey, ich muss wirklich einfach wissen, ist es das oder ist es das nicht? Und habe dann diesen Job gestartet als Beraterin für digitale Transformation im Bundesrechenzentrum in Wien. Also ein sehr, sehr klassisches, österreichisches, stark hierarchisch geführtes Unternehmen, was gemeinsam mit Ministerien in Österreich arbeitet und dort halt die Digitalisierung vorangetrieben hat oder Digitalisierungsprojekte. Und
der Name ist schon so schön,
Bundesrechenzentrum, genau. Ich hoffe, das hört jetzt hier keiner. Genau. Und ja, und da habe ich dann eine Weile gearbeitet und habe da aber dann immer wieder gemerkt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich selbst erleben am Wochenende. Ich bin ich selbst am Wochenende und dann gehe ich montags in die Arbeit und lege so ein bisschen einen Teil meiner Persönlichkeit ab.
Ja.
Und das hat mich nach einer Zeit fertig gemacht. Ich habe das irgendwann, ich habe das so in Frage gestellt und habe gedacht, das fühlt sich so falsch an. Ich möchte in einem Umfeld arbeiten, wo eben nicht die Ellbogen ausgefahren werden, wo ich mich nicht beweisen muss, auch als Frau, wo ich nicht irgendwie eine Rolle einnehmen muss, damit ich ernst genommen werde. Ja. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe mich entschieden, die Ausbildung zum Coach zu machen, zum systemischen Coach in Berlin. So kam das Ganze.
Ja. Woher kam denn der Wunsch, zum Coach zu werden? Gab es da auch einen bestimmten Moment oder ist das auch schon immer da gewesen?
Das hat sich auch so langsam eingeschlichen, würde ich sagen. Ich hatte irgendwann das starke Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe gemerkt, wenn ich in diesen direkten Kontakt gehe, ich habe so ein Interesse, Menschen kennenzulernen. Ich habe Interesse, mehr über die Psyche des Menschen zu lernen, mehr über die Zusammenhänge zu verstehen. Und dann damals bin ich inspiriert worden durch eine Freundin, die selbst diese Ausbildung gemacht hat als systemische Coach und heute einfach als Coach arbeitet, als Workshops gibt in unterschiedlichsten Bereichen. Und sie hat mich einfach sehr stark inspiriert, in diese Richtung zu denken und vor allen Dingen das Systemische hat mich sehr angesprochen.
Ja.
Also diese Art zu denken, die großen Zusammenhänge zu sehen und nicht nur im Einzelnen, sondern auch also rein zu zoomen, aber auch raus zu zoomen und zu verstehen, hey, eigentlich hängen wir alle eigentlich sind wir alle miteinander verbunden in einer bestimmten Art und Weise. Und es gibt Dynamiken auf zwischenmenschlicher Ebene zwischen mir und dir, aber es gibt auch wiederum Dynamiken, die sich aufs große Ganze ausweiten. Und das hat mich fasziniert. Und das war dann, glaube ich, so die Entscheidung, diese Ausbildung zu machen. Als Anfangsschritt mit der Idee, ich möchte mit Menschen arbeiten.
Ja. Dieses Systemische, was du gerade beschrieben hast, alles hängt zusammen, ist wahrscheinlich, ich stelle mir es gerade so vor, dass du vorher schon ein Mensch warst, der viel mitbekommen hat, viel beobachtet hat und dann auf einmal eine Wissenschaft dazu gelernt hat oder ein Modell an die Hand bekommen hat, das genau das aber beschreibt.
Ja.
Ich interpretiere das deshalb so rein in das, was du gesagt hast, weil es mir genauso auch ging.
Mhm.
Auf einmal konnte man oder auf einmal konnte ich Dinge, die ich bemerkt habe oder die mir bewusst waren, beschreiben und greifbar machen durch diese Modelle.
Ja, ich kriege gerade Gänsehaut, wo du das erzählst. Ich hatte tatsächlich in dieser Ausbildung, ich kann mich erinnern an mein erstes Ausbildungswochenende, da, ich saß nur dort und habe mit großen Augen geschaut und war einfach so fasziniert davon, endlich Modelle zu finden und Menschen zu finden, die ähnlich denken, die das irgendwie auf den Punkt bringen, was ich so lange gefühlt habe.
Ja.
Das hat mich sehr berührt und bis heute erfüllt mich das mit Begeisterung, da zu forschen und noch mehr zu erfahren, noch mehr zu lernen, Dinge zu erkennen, darüber zu philosophieren. Da ist dann diese Begeisterung, dieses, wo ich merke, da kommt irgendwie, da kommt so eine Energie mit einer Leichtigkeit aus mir heraus.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du die Entscheidung getroffen hast, weil sonst würden wir heute nicht zusammenarbeiten.
Mhm.
Du bist nach Berlin gekommen, hast deine Ausbildung gemacht. Wir haben uns kennengelernt, als du beim Mindful Leadership Circle, den ich ja mitgegründet habe, unterstützt hast und jetzt vor anderthalb Jahren ist, glaube ich, schon her, hast du dann auch die ersten Projekte mit uns gemacht.
Genau.
Wenn du so an die Arbeit denkst, die du heute machst, also an die Trainings, die wir gemeinsam geben, die Coachings, was ist so das, was dich am meisten begeistert oder aufleben lässt, was dir am meisten Freude macht?
Am meisten begeistern mich die Momente, in denen der Raum aufgeht. So sage ich es gerne, wo man richtig die Verletzlichkeit der Menschen spürt und so eine tiefe Verbundenheit auf einmal da ist. Und jedem Raum voll und ganz er oder sie selbst sein kann. Und das spürt man einfach. Es ist so eine wirkliche Begegnung, so ein offener Raum. Und wenn das passiert, manchmal braucht das ein bisschen, bis wir uns dahin entwickeln. Es ist ja auch immer, Vertrauen muss ja auch irgendwie aufgebaut werden, um in diesen verletzlichen Raum zu kommen. Aber da gibt es dann so Momente, wo ich einfach weiß, ach, genau das habe ich, das hat mir gefehlt. Diese wirkliche Begegnung und Verbindung.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Das sind so Momente, in denen man spürt, im ganzen Körper, dass gerade eine Verbindung da ist. Und zwar zwischen allen im Raum. Selbst digital, wo ich jetzt Raum sage. Wir haben sowas ja auch schon häufiger digital erlebt. Ein ganz konkreter Moment, der mir gerade einfällt, ist, als in einem Workshop eine Teilnehmerin angefangen hat zu weinen und eine schnelle Atmung bekommen hat und über ihre Ängste gesprochen hat. Und darüber gesprochen hat, dass sie gehofft hat, befördert zu werden und an dem Tag, an dem der Workshop war, eine Absage bekommen hat. Und das war erst so ein Moment, wo so niemand genau wusste, wie gehe ich jetzt damit um. So ein Moment der Irritation, würde ich es nennen. Und dann aber wahrscheinlich auch in Verbindung damit, wie wir das facilitiert haben, wie wir das aufgenommen haben, ist dadurch aber, dadurch, dass sich die Teilnehmerin als Mensch gezeigt hat, verletzlich gezeigt hat, die Maske abgesetzt hat, hat sie alle anderen eingeladen, das auch zu tun.
Ja.
Und so in diesem Moment dabei zu sein und danach auch zu beobachten, wie die Gruppe auf einmal wirklich eine Gruppe ist und wie der Raum auf einmal so ein, wie du sagst, offener Raum, so ein Raum des Vertrauens und des Teilens ist. Das ist echt ein schönes Erlebnis.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, das sind so Momente, die oft einfach keinen Platz bekommen in unserem Alltag, wenn wir so getrieben sind, unsere Arbeit zu machen. Und ich kenne das auch von mir selbst, ne? Wenn man einfach viel zu tun hat und Dinge schaffen will und wo passiert da dieser Raum?
Ja.
Wie soll der entstehen? Und gerade noch, jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten, es ist noch schwerer, diese Momente des Zwischenmenschlichen, wo man einfach mal kurz anhält und sich zeigen kann. Es passiert einfach so selten. Und ich erinnere mich auch gut an diese Situation, wie so die Ripple-Effekte auch sind. Wenn sich ein Mensch traut, sich offen zu zeigen und diese Emotionen einfach rauszulassen und keine Angst mehr davor hat, irgendwie bewertet zu werden dafür, einfach mal weinen zu wollen.
Ja.
Einfach raus. Weinen kann so schön sein. Und es gibt einfach einem anderen Menschen die Erlaubnis, das auch tun zu können.
Ja.
Wenn man spürt, dass es schön ist, dass es eine Erlösung ist. Auch was ich zwischen uns sehr schätze, in unserer Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Mein Ventil sind die Tränen. Ob es Wut ist, ob es Angst ist, ob es Trauer ist, es geht irgendwie über die Tränen raus. Und das hat mich eine Zeit lang richtig fertig gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich darf in diesem Kontext nicht weinen, weil mich das ja noch kleiner macht, noch verletzlicher macht, noch zierlicher macht, dieses Bild von die Frau, die weint, die junge Frau, die eh noch nicht so dieses Standing vielleicht hat, was andere Leute vielleicht schon mitbringen. Und ja, das war für mich auch ein Riesenprozess, das zu lernen, dass es okay ist, dass es sogar gut ist, dass es, wenn es ausgesprochen wird und dass ich nicht abgelehnt werde dafür, sondern im Gegenteil eher dafür gefeiert werde, wenn man so sagen kann, oder dass es was macht zwischen uns, dass es eine Verbindung aufbaut im Team, wenn ich das rauslasse. Und ich habe zum Beispiel jetzt in unserer Workation einen Moment gehabt, einen Morgen, als ich aufgewacht bin und mir ging es einfach nicht gut. Es war irgendwie, ich hatte schlechte Laune, ich habe einen Konflikt gehabt, persönlich. Und bin dann morgens in unser Check-in gegangen und habe das geteilt. Und ich hatte wirklich vor diesem Check-in keine Lust zu arbeiten. Ich dachte mir, boah, ich bin gerade irgendwo, meine Emotionen blubbern da gerade in meinem Bauch rum und arbeiten jetzt. Und habe das einfach geteilt, habe es einfach gesagt.
Ja.
Und wir haben irgendwie einen Moment gehabt, wo wir alle in der Stille waren und es einfach kurz mal für 2 Minuten gehalten haben. Und ich glaube, 10 Minuten später bin ich frei gewesen, es ist aus mir rausgesprudelt, ich hatte total Lust zu arbeiten und es ist einfach verflogen, weil es da sein durfte.
Ja.
Und das ist ja oft alles, was es braucht, dass es einfach da sein darf.
Das ist so ein starkes Bild, was du gerade zeichnest. Viele Unternehmen oder viele Führungskräfte oder viele Menschen, mit denen ich spreche, sagen, so ein Moment der Stille oder ein Moment des Check-ins ist ja irgendwie ganz, ganz nett, aber dafür haben wir leider keine Zeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 2 Stunden für ein Meeting haben oder sagen wir 1 Stunde für ein Meeting und wir machen am Anfang 5 Minuten Ankommen und Check-in, dann haben wir nur noch 55 Minuten. Das heißt, wir haben 5 Minuten verloren. Oder wenn wir nur 2 Tage Workation haben und davon machen wir jeden Tag 1 Stunde Deep Check-in und Sharing, dann fehlt uns das ja. Aber an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wird ja klar, dass wenn man diese 5 Minuten oder 10 Minuten oder 1 Stunde investiert, dass man ganz, ganz viel gewinnt, nämlich Verbindung zwischen den Menschen, einen Raum, dass man mitteilen kann, wie es einem geht. Und es geht ja gar nicht darum, hast du ja auch gerade gesagt, eine Lösung zu finden. Es geht ja gar nicht darum, eine Selbsthilfegruppe zu machen. Und
es muss oft gar nichts passieren damit.
Genau. Einfach nur den Raum geben, sich hören, gegenseitig auch zeigen, dass man ja, Mitgefühl füreinander hat. Mhm. Und dann geht's los. Dann kann man sich auf die Arbeit konzentrieren, kann auch wieder Freude haben. Und das ist was ich auch die letzten zwei Wochen sehr intensiv wahrgenommen habe.
Ja, ja.
Und das muss man, glaube ich, auch erleben, um den Wert zu verstehen.
Ja. Klar, ich meine, es gibt auch Momente, wo wir mal ein Check-in gemacht haben und jeder, ja, mir geht's gut, alles super, heute schon das und das erlebt. Mhm. Ist auch nett und ist auch gut. So, aber ich glaube, es sind gerade die Momente, wo es dann mal jemandem vielleicht nicht so gut geht.
Ja.
Und die dann eher stärkend sind und wo man danach einfach den Mehrwert spüren kann.
Lass uns mal zurück zum Thema Führung. Mhm. Und ich muss gar nicht zurück sagen, weil eigentlich sind wir ja die ganze Zeit bei dem Thema. Und zu den Qualitäten, die du angesprochen hast. Mhm. Also ich habe gerade noch so im Kopf, so auf der einen Seite die Qualitäten, die man denkt, dass eine Führungskraft sie haben muss. Also zum Beispiel tough sein, perfekt sein, keine Fehler machen und so weiter. Mhm. Also dieses Bild, dieses unerreichbare Bild von einer Führungskraft. Und dann die Qualitäten, die du eben auf dich auch bezogen hast. Also emotional sein, den Raum mitbekommen, beobachten können, eine Verbindung zu sich selbst zu haben, Intuition. Das sind so Sachen, die ich rausgehört habe, aus dem, was du gerade erzählt hast. Wie sieht denn dein Bild von einer Führungskraft aus? Also ein erstrebenswertes Bild. Was für eine Führungskraft könntest du dir vorstellen, zu sein oder zu werden? Mhm. Was für eine Führungskraft würdest du anderen in Aussicht stellen? Was für ein Führungsbild.
Was für ein Führungsbild, ja. Wie du gerade angesprochen hast, ist für mich Führung eben nicht, ich stehe vorne und zeige allen anderen, wie es geht. Mhm. Und ich weiß alles und ich muss immer eine Antwort parat haben und ich bin die starke Person, die an der Front ist. Mhm. So. Sondern eben eine Person oder ja, also ich bin gerade bei diesem Bild, okay, ich stehe da vorne und führe.
Ja.
Ist das nicht mehr wirklich angebracht. Wir wollen das nicht mehr. Wir spüren das alle, dass wir das nicht, dieses hierarchische Denken, das ist einfach nicht funktioniert. Wir haben alle dieses Bedürfnis, ja in unsere eigene Kraft zu kommen und dieses hierarchische Denken von du gibst mir den Weg vor.
Mhm.
Das hat sich einfach verändert im Laufe der Zeit. Und B, die Führungskraft, die das vielleicht so tut, der geht's nicht gut. Das sind dann die Fälle, wo es zu Burnout kommt, wo man eben genau mit diesen Glaubenssätzen so hart wird und glaubt, man muss halt immer die Lösung haben und man muss alles wissen. So. Und ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile in eine neue Phase eintreten, dass es gerade schon Entwicklungen gibt, wo mehr und mehr ein neues Führungsbild entstehen darf oder entsteht, wo Führung bedeutet, Raum zu halten und den Raum vielleicht auch mal in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ich wünschte, die Zuhörer könnten gerade sehen, was ich mit meinen Händen versuche zu zeigen, weil es manchmal so ungreifbar oder schwer in Worte zu fassen ist. Aber so ein, ich fühle, was gerade im Raum präsent ist.
Ja.
Und ich unterstütze beim Empowerment.
Mhm.
Und ich unterstütze dabei, in eine bestimmte Richtung zu kommen.
Ja.
Auch Vorbild zu sein in meinem Tun, in meinem Sein. Und gar nicht unbedingt alles wissen zu wollen, sondern zu schauen, was braucht es, damit wir als Team gemeinsam in eine bestimmte Richtung gehen. Und immer wieder diese Richtung im Blick zu haben und zu fühlen, sind wir jetzt gerade vom Weg abgekommen? Oder was braucht es, wieder in diese Richtung zu kommen? Und wie kann jede einzelne Person, die beteiligt ist, auf dieser Reise oder auf diesem auf dieser Reise. Was braucht jede einzelne Person, um in ihre Kraft zu kommen und um sich einzubringen, weil wir sind ein gemeinsames Feld, wir sind gemeinsam ein gemeinsames System, was gemeinsam arbeitet, um sich weiterzuentwickeln, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und da braucht es einfach jede einzelne Person, um erfolgreich zu sein oder um Und die Führungskraft oder Führung per se ist einfach zu sehen, was ist gerade da und was braucht es. Es gibt ja auch Selbstführung. Wir haben ja auch in unserem
Hier ist ein Kommen und Gehen. Das ist ganz schön. Ich habe hier manchmal so ein WG-Feeling.
Ja, voll.
Man kann nicht wirklich planen, was passiert.
Ja.
Mein Highlight war, als ich in der ersten Woche irgendwann meine Ruhe wollte für einen Moment. Und genau, ich wollte einen Podcast aufnehmen und habe nach einem ruhigen Raum gefunden und überall war jemand. Ja. Dann bin ich in mein Zimmer und habe gedacht, da habe ich meine Ruhe, und dann habe ich vom Balkon, wo wir jetzt gerade sitzen, so Techno-Musik gehört oder so Eurodance-Musik.
Hat schon sein Workout gemacht.
Das war so ein schönes Bild. Ja. Genau, nee, zurück zu dem, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Würdest du sagen, dass das auch viele weibliche oder feminine Qualitäten sind, die das unterstützen?
Mhm. Ja, ich traue mich immer fast gar nicht, über weibliche und männliche Qualitäten zu sprechen, weil dann oft dieses Bild von der Mann und der Frau gezeichnet wird. Aber wenn ich über weibliche und männliche Qualitäten spreche, dann sind das wirklich die Qualitäten, die wir ja alle in uns tragen. Ja. Wir tragen ja als Frau, sowie als Mann, sowie als binärer Mensch alles in uns.
Ja.
Es sind Anteile.
Also sowohl Struktur als auch Offenheit, sowohl Ratio als auch Emotionalität.
Genau, ja. Genau, eben diese zwei Seiten. Und ich glaube, dass wir bis dato in unserer Gesellschaft stark von diesen männlichen Qualitäten geprägt waren. Ja. Und dass auch in den Business Schools zum Beispiel bis heute einfach gelehrt wird und das sozusagen als Best Practice gezeigt wird. Du musst wissen, wo es lang geht, ja. Also dieses Logik, nach vorne,
Struktur,
Planung, genau. Und diese weiblichen Qualitäten, dieses Empfängliche, das Fühlen, was wird jetzt gerade gebraucht? Ich vergleiche es gerne mit dieser Mutterenergie. Mhm. Die Mutter ist einfach da und schaut, okay, was braucht es gerade, damit es jedem gut geht?
Ja.
Und gibt auch eine gewisse Struktur, aber aus dieser Ruhe und Empfänglichkeit heraus. Und so sehe ich auch diese Führung der Zukunft, dass einfach diese weiblichen Qualitäten mehr Raum bekommen und aus diesen Qualitäten heraus diese männlichen Qualitäten zum Ausdruck kommen. Das heißt, wenn ich in der Ruhe bin, wenn ich in der Empfänglichkeit bin, wenn eine Stabilität da ist, so diese, zeige ich es wieder, aber dann kann etwas aus mir heraus entstehen, dann kann diese Kreativität kommen.
Ja.
Die diese männliche Qualität vielleicht widerspiegelt. Also dieses kreative Originalität, dieses wirklich, da passiert was und da geht was voran. Und da ist auch Struktur. Dann kann das daraus entspringen. Aber wir brauchen erstmal diese Weichheit, dieses Fühlen.
Mir fällt gerade auf, dass es dir, aber auch mir schwerfällt, das in Worte zu fassen. Mm. Und ich habe den Gedanken gerade gehabt, dass wir, so wie du beschreibst, in einer Welt leben, die eher durch männliche Qualitäten geprägt ist.
Ja.
Und für diese männlichen Qualitäten, weil wir uns ja tagtäglich damit beschäftigen, gibt es ein riesen Sammelsurium an Wörtern. Mhm. Und diese Wörter sind Struktur, Klarheit, Prozesse. Und diese Qualitäten, die du gerade beschreibst, sind ja eher Qualitäten, die ja, erstmal, die nicht so präsent sind im Alltag. Das heißt, da sind wir nicht so geübt in der Wortwahl. Mhm. Und die aber auch manchmal gar nicht so leicht greifbar sind, was sie ja gerade ausmachen. Also Emotionen kann man, es gibt viel mehr Emotionen als Wörter für Emotionen. Mhm. Wörter sind immer eine Abstraktion von der tatsächlichen Emotion. Und darum kann ich das gerade sehr nachvollziehen, auch wenn ich dich sehe, wie du mit deinen Händen, deinem ganzen Körper was zeigst. Und ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Und mir fällt aber auch nicht das eine Wort ein, was das beschreibt.
Ja, und ich glaube, da liegt genau die Herausforderung, weil wir gerade an diesem, also wie ich es fühle, zumindest in unserer Bubble und in den, das, was ich so mitbekomme, auch in den Unternehmen, sind wir gerade an dem Punkt, wo eine Offenheit dafür da ist, wo auch ein Interesse und ein Gefühl dafür da ist, dass das jetzt wichtig ist, aber wo auch noch nicht die, da fehlt ja die Wissenschaft zu. Mhm. Da fehlt, also wir wollen ja immer aus unserem mentalen Raum heraus, aus unserer Ratio heraus erklären können, dass das gut ist.
Ja.
Aber es gibt einfach auch Dinge, die wir, die auf einer anderen Ebene stattfinden und wo es dann manchmal schwer ist, das eben auch in Worte zu fassen.
Ja. Mir fällt gerade als ganz konkretes Beispiel das, was wir am Anfang des Podcasts hatten, nochmal ein, um das auch nochmal zurückzuholen und greifbar zu machen. Ich hatte beschrieben, dass ich so einen Unmut wahrgenommen hatte die letzten Tage und dass das aber auf einer kognitiven, rationalen Ebene für mich alles geklärt war.
Ja.
Also ich war wirklich 100% okay mit der Situation. Ich war auf niemanden sauer, ich war nicht nachtragend, ich war sogar positiv eingestellt der Situation gegenüber, weil ich viele Argumente dafür hatte, was Positives jetzt an der Situation ist. Da wäre jetzt die männliche Denke zu sagen, okay, es gibt kein Problem, ist doch alles super, müssen wir nicht drüber sprechen. Dann aber zu wahrzunehmen, und das ist ja schon sehr, sehr schwierig für viele und auch für mich, auch wenn ich da zunehmend mehr Feingefühl für gewinne, aber wahrzunehmen, da ist doch noch ein Unmut, da ist doch noch ein körperliches Gefühl, eine Emotion. Dann den Raum zu haben, in dem man darüber sprechen kann und auf so einer, auf der einen Ebene, auf der rationalen Ebene, sagt man, okay, jetzt haben wir Zeit verloren. Wir haben 5 Minuten über etwas gesprochen, was eigentlich ja schon geklärt war.
Mhm.
Aber auf einer emotionalen Ebene hat das total viel gelöst, hat eine Verbundenheit geschaffen und hat dazu beigetragen, dass wir an dem Tag kreativ waren, was geschafft haben, Spaß hatten und so weiter.
Mhm.
Und ich glaube, vielleicht macht das Beispiel noch klarer, was wir gerade beschreiben mit den weiblichen und männlichen Qualitäten.
Ja, absolut.
Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Und es ist manchmal auch nicht leicht, sich zu trauen, das einzufordern oder damit stehen zu bleiben und einfach zu sagen, hey, ich fühle jetzt gerade was.
Mhm.
Ich verstehe gerade nicht, warum. Aber da ist was da und ich habe gerade keine Worte dafür.
Ja.
Und gerade, also ich erlebe das als Frau und ich würde behaupten, vielleicht auch als sehr feinfühliger Mensch, sehr, sehr oft, dass ich mich nicht traue, eben genau diese Sachen auszusprechen und in den Raum zu stellen, wenn ich weiß, dass eigentlich gerade die Energie eine andere ist. Eigentlich wir gerade in dieser männlichen Energie sind und was vorantreiben wollen und das jetzt eigentlich gar keinen Platz hat.
Mhm.
Und ich vielleicht auch nicht die richtigen Worte finde, mich auszudrücken. Und ich fühle da zwar was, aber ich weiß nicht genau, was es ist und es macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und da dann stehen zu bleiben und zu sagen, hey, ich fühle da was. Und es fühlt sich manchmal auch dann unangenehm an, eben nicht die richtigen Worte zu finden und nicht diese Klarheit zu haben, die oft erwartet wird oder die auch in meinen Glaubenssätzen sehr stark vertreten sind. Dieses, naja, du musst dich schon richtig ausdrücken können. Du musst schon die richtigen Worte finden können.
Ja.
Und ich glaube, dass das viel Übung benötigt und viel Offenheit und Mut, das auch zum Ausdruck zu bringen.
Es ist nicht einfach. Und ich beobachte, dass in vielen Unternehmen zwar gewünscht wird, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, und auch immer mehr, ja, das gehört heute auch schon dazu, gerade in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass Feminismus, dass Frauenquoten, dass all das kommt, aber gleichzeitig nehme ich wahr, dass eine Einladung, mehr Frauen in Führungspositionen zu haben, nicht gleich bedeutet, mehr weibliche Qualität in Führungspositionen. Also, dass dann eigentlich von den Frauen, ich, ist jetzt sehr vereinfacht und abstrahiert, aber einfach, um es greifbar zu machen, dass eine Frau zwar in eine Führungsposition soll, aber dort mit männlichen Qualitäten führen soll. Ja. Und das führt manchmal zu Irritationen, wenn man eine Frau einlädt und die Frau dann auch wirklich die weiblichen Qualitäten mitbringt und integriert. Mhm. Und da habe ich schon wirklich abstruse Situationen mitbekommen. Also was ich meine ist, dass es gar nicht so einfach ist für das System, um auch wieder zum Systemischen zu kommen, was über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte durch männliche Qualitäten geprägt ist, durch Glaubenssätze, die wir aus unserer Erziehung kennen, aus der Schule, aus der Uni, aus unserem Praktikum. Mhm. Und jetzt uns dafür zu öffnen, ah, das ist eine Perspektive, aber es gibt noch eine andere Perspektive. Und es geht gar nicht darum, die eine ist richtig, die andere ist falsch, aber die beiden haben Qualitäten und Stärken und die in Einklang zu bringen oder in so einen Tanz zu bringen, da ist die Power, da ist die Qualität.
Ja, und du sagst es schön, das, das in Einklang zu bringen.
Ja.
Ich finde das auch ein wichtiger Punkt, weil es bringt auch nichts, wenn wir jetzt einfach nur da sitzen und eine Stunde zirkeln über unsere Emotionen und uns irgendwie nur noch da reingehen. Und auch als Frau habe ich männliche Qualitäten in mir auch. Ich habe manchmal diesen Drive, wo ich einfach Lust habe, Sachen zu schaffen und auch eine Struktur brauche. Und das ist genauso wichtig.
Ja.
Es geht nicht darum, männliche gegen weibliche Qualitäten oder jetzt schaffen wir das Patriarchat ab und werden zum Matriarchat, sondern es geht darum, zu integrieren. Zu sehen, dass es da Unterschiede gibt, zu sehen, dass Anteile in uns unterdrückt wurden für lange Zeit und einfach den Raum zu öffnen für beides. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ahu.
Ja.
Lena, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben ja schon ganz, ganz viel gesprochen die letzten Tage. Wir haben den Podcast tatsächlich auch schon einmal aufgenommen im Auto. Da war es noch thematisch ein bisschen anders gelegen, aber hatten dann leider so viel Nebengeräusche, dass wir es nochmal machen mussten.
Ja.
Ich fand es richtig schön, hier mit dir zu sitzen, mit Blick aufs Meer, den letzten Tag hier gemeinsam zu verbringen. Und ich finde es schön, dass du mitgemacht hast bei dem Experiment mit dem Podcast und ja, war sehr, sehr erkenntnisreich und hat Spaß gemacht.
Finde ich auch. Das ist nochmal eine andere Seite irgendwie zum Vorschein gekommen, ganz ungeplant.
Ja.
Wenn du mehr über unsere erste Workation erfahren möchtest, dann schalt auch kommende Woche wieder ein. In meinem monatlichen Check-in mit meinem Co-Founder Nico sprechen wir über Highlights und Learnings. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn einer weiteren Person empfehlen könntest. Vielleicht fällt dir ja gerade jetzt jemand ein. Ganz liebe Grüße und bleib achtsam,